ARD.
Michael, kennst du das, wenn der Algorithmus, der dir so deine Inhalte zusammenstellt auf YouTube, auf Instagram oder auf TikTok, wenn der dich auch, sagen wir mal, verunsichern kann, weil du dich nämlich irgendwann fragst, wie bitte so ein Bild hat der Automat von mir, dass mir sowas gefällt? Sind diese Inhalte tatsächlich der Spiegel meiner Seele?
Absolut, das kenne ich auch. Also ich habe einmal den Fehler gemacht und habe mir mal eine Eigentumswohnung angesehen bei Facebook, glaube ich. Und da hat der Algorithmus gedacht, ha, wunderbar, jetzt kommen irgendwie ganz viele Anzeigen von Eigentumswohnungen. Aber ich habe auch das Gefühl, also die Algorithmen werden irgendwie immer enger geführt. Also sprich, wenn du nur ein, zwei Mal dich für ein Thema interessierst, dann bekommst du gleich einen ganzen Schwall ähnlicher Videos oder Fotos eingespielt. Und dann dauert es nur einen Moment, ehe der Algorithmus lernt, okay, also so wichtig war es dann doch nicht. Aber ja, das kenne ich auch gut.
Also bei dir waren es die Eigentumswohnungen. Bei mir bin ich drauf gekommen, weil ich im Zuge dieser Causa Weimar, von der haben ja alle gehört, da habe ich mir mal verstärkt angeguckt, was denn das für ein Angebot ist, das diesen beeindruckenden Scoop feiern konnte, Apollo News. Von denen habe ich mir dann ein paar Videos angeguckt, aus Interesse, weil viele Kritiker ja sagen, die gehören zum sogenannten rechten Spektrum. Und ich muss als Laie erstmal sagen, ich kann bei den paar Sachen, die ich mir da natürlich nicht systematisch und schon gar nicht wissenschaftlich angeguckt habe, also da kann ich nicht sagen, ich habe da was Rechtsextremistisches oder Radikales beobachtet. Was mir aber auffällt, seitdem ich mir da diese Apollo-Videos zu Gemüte geführt habe, kriege ich ständig Videos anderer Anbieter ausgespielt, die sich sehr ähneln. Ich sehe da so ein Muster. Junge Männer, es sind wirklich oft wirklich viele junge Männer, die wettern in ihrer Wohnzimmer oder in ihrer Küchenkulisse leidenschaftlich gegen die schwarz-rote Regierung und gegen alles, was sie so als links-grün auch bezeichnen. Und dann, das ist das Interessante, sie schwärmen gleichzeitig durchgängig von den Leistungen und Einlassungen nur einer der Oppositionsparteien. Und das ist die AfD. Fand ich hochinteressant.
Tja, Pech gab keine. Da hatte ich YouTube sozusagen eine bestimmte Schublade gesteckt.
Ja, also bitte.
Aber mal Spaß beiseite. Also auch von Kritikern dieses Angebots Apollo News wurde ja eingeräumt, dieser Scoop, der war bemerkenswert, also weil man belegen kann, dass die Firma eines Kulturstaatsministers gegen Geld Einfluss auf politische Einflussträger verkauft, dann ist das relevant, dann muss drüber berichtet werden und einige neutrale Beobachter haben letzte Woche ja dann auch kritisiert, dass viele etablierte Medien zunächst nicht auf das Thema gesprungen sind, möglicherweise weil eben gesagt wurde, das ist ja eine Kampagne von rechts.
Wir wollen in der heutigen Ausgabe Medien kreuz und quer mal genauer hinschauen. Was ist das eigentlich für ein Angebot, Apollo News? Wie ist das nun wirklich einzuordnen? Ist es ein kritisches, unabhängiges Angebot, das tut, was guter Journalismus eben tun soll, nämlich die Mächtigen zu nerven und zu kritisieren? Oder ist es tatsächlich auch Teil einer Kampagne, eines Netzwerks von, ich nenne es mal Politik-Influencern, die möglicherweise ja nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern von Medien kreuz und quer in großer Zahl in ihren Social-Media-Feeds begegnen?
Ja, und wir haben jemanden eingeladen, einen Experten, Andreas Speit. Er ist Publizist, er forscht unter anderem nicht nur zu rechten Netzwerken, aber auch und kennt diese Szene genau. Hallo, Herr Speit.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Herr Speit, können Sie denn die Kritik nachvollziehen? Also die sogenannten etablierten Medien haben diese wichtige und relevante Recherche zu Weimar zu spät aufgegriffen, weil man das vorschnell abgetan hat als, naja, es kommt von rechts, es ist eine rechte Kampagne.
Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Natürlich kam das von rechts, aber das ist ja kein Grund, es nicht trotzdem aufzugreifen, weil es schlicht und einfach eben auch eine Vernetzung zwischen Wirtschaft und Politik gezeigt hat, die fragwürdig ist. Dass Apollo News das zuerst entdeckt hat und so popularisiert hat, muss man ihnen zuschreiben. Aber man muss natürlich dann auch genau gucken, was dieses Medienformat ansonsten anbietet. Und dann merkt man schon ganz eindeutig, wo sich dieses Format auch hin bewegt und wo es auch hin möchte.
Sie sagen, es kommt von rechts. Kann man das denn so ohne weiteres sagen? Ist Apollo News von rechts?
Ja, Apollo News kommt von rechts, das muss man so deutlich sagen. Sie sind als Schülerzeitung, Schülerprojekt, Schülerblog, muss man ja konkreter sagen, gestartet und sind mittlerweile ein kleines Unternehmen mit so circa 20 Mitarbeitenden, zumindest wird das auf der Webseite so angegeben. Und man kann immer wieder feststellen, wenn man sich die Biografien der einzelnen zentralen Figuren anschaut, dann wird deutlich, dass sie alle aus diesem vermeintlich alternativen rechten publizistischen Milieu kommen. Und das geben die aber auch ganz offen selber zu. Das findet man auf ihren Webseiten, in den Biografien wird das angegeben. Man muss aber auch ganz deutlich sagen, dass die AfD das selber auch ganz deutlich so sagt. Nämlich der aktuelle Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, sagt ganz offen, das ist eine Struktur, die für sie zu diesem Vorfeldjournalismus gehört, den sie dringend brauchen, um eben atmosphärische Verschiebungen bewegen zu können und letztlich auch Themen setzen zu können. Und da wird Apollo News ganz bewusst von der AfD auch so wahrgenommen und gern auch begleitet.
Begleitet heißt was? Also man muss ja auch die Frage stellen, wie sind solche Angebote finanziert? Man sieht, wenn man die anklickt auf YouTube, die haben alle eine wahnsinnige Reichweite.
Ja, tatsächlich ist die Reichweite sogar fast schon weiter, wenn man auf den sozialen Medien das beschaut, als unter anderem die Junge Freiheit, die im Übrigen auch mal als Schülerzeitung gestartet ist und eines der publizistischen Flaggschiffe der sogenannten Neuen Rechten dann geworden ist. Da merkt man eben auch schon, da ist so eine kleine Zeitenwende auch in der rechten Medienlandschaft festzustellen. Und tatsächlich kann man nachlegen und beweisen, dass Apollonius einerseits natürlich eben durch Spenden, durch Beiträge finanziert wird, aber dass auch Unternehmen dahinter stehen. Eine Firma fällt da ganz besonders auf, nämlich Kettner Edelmetall. Und die bewegen sich selbst auch zwischen Politik und Geld. Das muss man ganz deutlich sagen. Die haben gerade aktuell ein Webinar gemacht mit Dieter Bohlen als Stargast, aber auch mit vielen Personen, die wir aus der rechten Publizistik und auch aus der rechten, ich sage das jetzt mal, Kulturkampfszene kennen. Und da vermengt sich dann eben auch etwas. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es andere Unternehmen gibt, die beispielsweise eben den Blog auch mit unterstützen, die da immer wieder auftauchen. Und da muss man auch deutlich sagen, sie sind finanziell mittlerweile auch stabil und sollen auch schwarze Zahlen schreiben.
Aber lassen Sie uns im Moment mal auf den Fall Weimar zurückkommen. Da war ja interessant, dass der Vorwurf war, dass die klassischen Medien jetzt zu spät auf diese Geschichte eingestiegen sind. Aber im Grunde stimmt das ja gar nicht, wenn man jetzt mal sich den Ablauf mal anschaut. Also die haben quasi mit einem Tag Verzögerung. Gut, ein Tag ist in der heutigen Medienlandschaft ja schon recht viel. Aber die sind ja dann doch auch eingestiegen, also im Grunde alle wichtigen Medien. Wie sehen Sie denn das? Also man könnte ja jetzt auch sagen, die Wahrheit wird ja nicht falsch, dadurch nur, weil der vermeintlich Falsche sie ausspricht. Also wie beurteilen Sie so den Ablauf im Falle Weimar?
Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass Apollonius jetzt das natürlich auch bewusst nutzt, um sich wieder als das zu inszenieren, was sie sein wollen, nämlich als die wirklich einzige kritische Stimme in der Medienlandschaft. Und das betonen sie auch explizit. Der andere Rest ist ja so Mainstream, der würde nur nachplappen, der würde nicht mehr innovativ sein. Sie seien das. Und da muss man natürlich sagen, naja, sie haben dort einen Scoop gehabt, das ist keine Frage. Aber tatsächlich ansonsten bewegt sich das ganze Programm, was sie haben, eigentlich nach dem Playbook des rechten Kulturkampfes, wie wir es auch aus den USA kennen, sind keine explizit anderen Themen, außer genau jene Themen, die im Vorfeld der AfD immer wieder kolportiert werden und popularisiert werden. Also gegen Geflüchtete, gegen die Linke, gegen letztlich auch demokratische Strukturen. Der Bundeskanzler wird dann mittlerweile in den Kreisen sogar als sozialdemokratisch bewertet. Da ahnt man schon, wo die Reise hingeht. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied. Sie sind sprachlich sehr zurückhaltend. Es fällt auf, dass sie nicht in eine verbale Rhetorik fallen, sondern versuchen eher souverän, nüchtern, sachlich sich zu präsentieren. Das gelingt ihnen nicht immer, aber das ist schon ein Unterschied zu anderen rechten Influencern.
Das ist auch das, was mir bei meiner kleinen Recherche aufgefallen ist, wenn ich mir ich habe vorhin von den jungen Männern gesprochen, die in ihrer Wohnzimmerkulisse sitzen, wenn ich mir die angucke, die achten schon auch auf eine gemäßigte Wortwahl und sie gerieren sich als die einzig wahren Kritiker der Regierungspolitik. Würden Sie denn sagen, dass Apollonius und andere wie ein Netzwerk agieren, das auch irgendwie koordiniert ist? Also dass diese jungen Männer, die ich gesehen habe, auch zu diesem Netzwerk gehören?
Der Gedanke der Koordination ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig, weil man dann eben auch den Raum hat, wer koordiniert da, wie sind die miteinander verwoben? Ich befürchte, dass wir eher uns darauf einstellen müssen, dass es eigentlich immer individuelle Strukturen sind, die aber inhaltlich in eine gleiche Richtung stoßen, völlig unabhängig aber voneinander sein können. Das macht es politisch noch gefährlicher, weil es gibt eben nicht diesen einen Knotenpunkt, wo man sagt, da geht alles zusammen. Es fallen Gemeinsamkeiten auf. Es fallen Gemeinsamkeiten auf, dass beispielsweise ein Teil der Redaktion dann auch in anderen vermeintlich rechtsalternativen Medien sich präsentiert hat, dort auch ausgebildet worden ist. Es fällt auf, dass sie zusammen Seminare anbieten, dass sie Schulungen machen. Aber der Gedanke, ich überspitze das jetzt mal, da sitzen Leute bei der AfD, vielleicht in der Bundestagsfraktion und überlegen sich, mit welchen Medien können wir jetzt ganz gezielt zusammenarbeiten, impliziert immer so ein bisschen so eine Verschwörung. Und da wäre ich ein wenig zurückhaltender. Ich befürchte, dass wir eher die Situation haben, dass gerade junge Menschen von sich aus sich nach rechts wenden, sich der AfD annähern und dann sozusagen in einem dialogischen Konzept miteinander sich bewegen, aber ohne dass es gezielte Absprachen geben muss, um es ganz deutlich zu sagen. Trotzdem wirken sie dann als eine Vorfeldstruktur natürlich noch wesentlich authentischer, weil sie dann eben noch vermeintlich autonomer erscheinen.
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, ich kenne mich in den USA ganz gut aus und da ist ja diese rechte Medienblase also sehr, sehr groß. Also da gibt es ja so viele Online-Magazine und Shows und Podcaster, also wo man ja sogar sagen kann, das war für Donald Trump unter Umständen sogar wahlentscheidend. bringt. Nun ist es ja auch bei uns so, dass in den letzten Jahren ja einige Online-Magazine neu entstanden sind. Also Apollo News haben wir erwähnt, aber es gibt ja auch News.de vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Es gibt die Junge Freiheit, die haben Sie erwähnt. Also man hat ja den Eindruck, dass auf der rechten Seite da diese Blase, nenne ich es jetzt mal, immer größer wird. Ist das so ein Trend, der einfach aus den USA zu uns rüberkommt? Oder warum kommt das, dass jetzt so viele Neugründungen da entstanden sind?
Ja, es ist tatsächlich ein Trend und man muss ganz deutlich sagen, das hat natürlich auch was mit den technischen Möglichkeiten zu tun, die eben früher ganz andere gewesen sind. Die Junge Freiheit ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wir haben als Schülerzeitung angefangen und sind immer noch im Wesentlichen ein Printmagazin, muss man so zu sagen, oder eine Printzeitung. Bei Apollo News sieht man sozusagen genau die technische Weiterentwicklung. Man hat es quasi eben in Echtzeit in digitaler Form viel präsenter und auch viel dynamischer. Und man muss hier vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, das machen relativ junge Menschen, aber interessant ist, dass sie eigentlich keine popkulturellen Themen groß aufgreifen, sondern sehr knallhart politische Themen präsentieren, aber dann immer in der Rhetorik, wie wir sie wirklich aus dem rechten Kulturkampfjargon, ja auch aus den USA kennen.
Ich denke die ganze Zeit, wir sprechen noch darüber nach, dass Sie vorhin gesagt haben, dass bei Apollo News da eine Goldhandels- oder Finanzfirma im Hintergrund agiert oder da auch Werbung schaltet. Ist das auch bei anderen Anbietern zu beobachten, dass gerade solche Goldanbieter besonders sich als Förderer von diesen Angeboten hervortun?
Vor allem sehr finanziell stark aufgestellte Persönlichkeiten merken wir, dass die wirklich in die Medienwelt hineindrängen und dann genau solche Projekte dann eben auch gerne unterstützen. Man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was können wir ganz konkret belegen. Es gibt auch bei Apollo News ein Unternehmen, was dort immer wieder namentlich erwähnt wird, wo gesagt wird, die finanzieren diese auch sehr stark. Interessant finde ich aber, dass hier, glaube ich, auch ein Aspekt zum Tragen kommt, den wir manchmal gar nicht so genau bedenken. Wir haben hier eine ganz spezielle Vermischung von bestimmten Ressentiments und Einstellung, nämlich von neoliberalen Wirtschaftsvorstellungen, die aber immer wieder einhergehen mit autoritären Gesellschaftsvorstellungen. Und das ist, warum wir manchmal vielleicht so ein bisschen überrascht sind, weil die einerseits ganz liberal, libertär daherkommen und gleichzeitig unglaublich reaktionär, autoritäre andere Bilder haben. Ich habe gerade auch noch mal mir ein Video angeschaut, wo es gerade bei Apollo News um die Rente ging. Und da wurde sich prompt darüber beschwert, dass eigentlich hier wieder so ein, wie sieht das so sinngemäß formulierten, viel zu solidarisch sich da Gedanken gemacht werden, viel zu sozialdemokratisch. Man würde an die Älteren, an die Ärmeren denken. Und da merkt man schon, da ist ein ziemlicher Leistungsgedanke dahinter. Das ist eine radikale Marktgrundeinstellung, die da zum Tragen kommt. Und darum ist es nicht ganz überraschend, dass dann aus solchen finanziellen Strukturen, aus solchen Kapitalstrukturen Persönlichkeiten auch auftreten, die dann solche Projekte mit unterstützen.
Wobei solche marktradikalen Kommentare oder Analysen wird man ja teilweise sogar auch bei der Welt lesen oder so.
Wenn ich hier reinkritschen darf. Die Welt beschreibt der Chefredakteur als das Magazin, dem sie sich am nächsten verbunden fühlen.
Ich wollte Sie noch was anderes fragen. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, das fand ich auch ganz interessant, dass aber jetzt der Einfluss dieser rechten Medien oder manchmal kann man vielleicht sogar sagen, rechtsextremen Medien, aber nicht so groß sind, wie man vermuten würde. Also weil in der Meldung war zu lesen, dass zum Beispiel Tichys Einblick und auch News.de, wie gesagt vom ehemaligen Bildchefredakteur Julian Reichelt, noch nicht einmal unter den Top 100 der deutschen Nachrichtenwebsites auftauchen. Also mit anderen Worten, der Einfluss ist dann doch nicht so groß, wie diese Redaktionen es vielleicht gerne hätten, oder?
Ja, dass sie natürlich einen größeren Einfluss haben möchten, steht, glaube ich, außer Frage. Und das wären sie natürlich auch richtig stolz und würden das noch mehr vor sich hertragen, wenn dann noch mehr Resonanz wäre. Aber man darf das nicht unterschätzen. Sie haben den Resonanzboden geschaffen für eine bestimmte Partei. Und diese Partei liegt bei Umfragewerten, da können wir mal auf die jeweiligen Landtage gucken, zwischen 30% und 40% und bundesweit um die über 20% bis an die fast 30%. Das ist genau das Milieu, was sie bespielen und das behalten sie auch ständig in Laune, um es mal so zu formulieren. Und mich erinnert das tatsächlich an Leo Löwenthal, ein Mitbegründer der kritischen Theorie, der auch schon Krisenmanager, wie er das nannte, und Propheten in den 30er Jahren analysiert hat. Und er hat dann eben festgestellt, dass genau solche Personen, und da würde ich jetzt auch solche Medien dazu ordnen, immer wieder dazu neigen, aktuelle Krisen, die real sind, aber weiter so zuspitzen, dass man tatsächlich wirklich immer mehr in so eine Ablehnung dann auch der bestehenden Staatsform gerät oder den Institutionen oder eben auch beispielsweise der Regierung. Und diese falschen Propheten heizen die Stimmung an in ihrem Milieu und radikalisieren dieses Milieu. Darum, ja, die Reichweite ist vielleicht nicht so weit, wie sie gerne hätten. Da bin ich vorsichtig, weil schauen wir mal in die Zukunft, wie sich das weiterentwickelt. Aber jetzt betreiben die schon eine enorme Radikalisierung dieses Milieus.
Machen wir Strich drunter. Die Frage ist ja, welche Konsequenz ziehen jetzt Menschen daraus, denen die Demokratie am Herzen liegt? Man muss ja sagen, diese Angebote, die sind legal, die machen in den meisten Fällen nichts Illegales. Und auch die guten Ergebnisse der AfD sind ja möglicherweise nicht nur auf diese Angebote zurückzuführen, sondern auch einfach, dass Menschen sagen, ich will ein Zeichen setzen oder ich habe da inhaltliche Gründe. Wie reagieren wir auf diese Angebote?
Ja, mit einer kritischen Auseinandersetzung. Und Sie haben das eben gerade gesagt. Natürlich wird die AfD auch aus der Enttäuschung heraus von anderen Parteien gewählt. Das ist gar keine Frage, aber man muss trotzdem noch mal ganz deutlich sagen, die Wahlanalysen haben schon ergeben, dass die Partei wegen ihren Positionen überwiegend gewählt wird, nicht alleine aus Protest. Das heißt, wir müssen uns viel kritischer mit den bestehenden Verhältnissen auseinandersetzen. Wir müssen viel kritischer auch schauen, wie wir wirklich bestimmte soziale Fragen beispielsweise lösen, wie wir mit der Einwanderung umgehen, um nur zwei große Themen zu benennen. Oder ein großes drittes aktuelles Thema ist eben auch, wie gehen wir mit der sozialen Ungerechtigkeit eigentlich in der Bundesrepublik um. Da ist enorm viel Sprengkraft drin und man sieht ja ganz genau, wenn wir darüber nicht berichten, wenn wir auch nicht, sage ich jetzt mal, Vernetzungen aufzeigen, die fragwürdig sind, dann werden es andere machen. Und da ist dann zu befürchten, dass sie ganz andere Botschaften damit verbinden als eher für eine diverse, plurale Demokratie.
Ich würde gerne aber trotzdem noch mal eine Schlussfrage stellen. Und zwar, ich habe ja vorhin die USA erwähnt, wo ja so eine riesig große rechte Medienblase schon vorhanden ist. Würden Sie denn sagen, dass jetzt zu befürchten ist oder dass das ansteht, dass jetzt in Deutschland auch noch mehr Medien sich dieser Art gründen werden? Ich meine, gut, es muss ja auch alles bezahlt werden. Also ich habe in einer Meldung gelesen, dass ja zum Beispiel News.de auch unglaublich viele hohe Verluste auffährt. Also insofern rechnet sich das zum Teil ja wohl gar nicht so gut. Aber meinen Sie, da könnte in den nächsten Jahren eventuell noch mehr entstehen in der Richtung?
Ich glaube, wir werden da noch neuere Projekte erleben und da wird sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen der Markt selbst regulieren, weil ich sage mal so, viele rechte Influencer können auch dazu führen, dass irgendwelche Wiederholungen dann da sind und sich dann einzelne noch durchsetzen. Andere, man sagt, naja, das wird jetzt langsam ein bisschen langweilig. Aber das wird sozusagen einerseits so ein eigener Marktreinigungsmechanismus geben, der zum Tragen kommen wird. Aber die Versuche und Bemühungen, sich weiter über die sozialen Medien und die neuen technischen Möglichkeiten in der Mitte der Gesellschaft publizistisch zu platzieren, das wird, glaube ich, meiner Meinung nach sehr zunehmen. Und wir wissen auch, dass tatsächlich aus dem AfD-Umfeld genau überlegt wird, solche Projekte dann auch mit zu unterstützen und auch anzuschieben. Das ist im Übrigen auch ein Thema gewesen bei dem Treffen in Potsdam, wenn Sie sich vielleicht daran noch erinnern, wo wir danach alle erschrocken darüber diskutiert haben, oh, die reden über Remigration. Auf dem Treffen wurde auch darüber diskutiert, wie können wir uns medial besser präsentieren. Und da wurde auch versucht, Geld für zu akquirieren.
Dankeschön, Andreas Speit. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ich danke Ihnen.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.